Erstaunlich, das ist doch eine Zeit lang schon her, wo ich da war und doch einige Gesichter schauen noch immer gleich aus. Schön, dass man gemeinsam älter wird, ist auch schön. Ja, es war eine schöne Zeit damals im Spital hier und ja, und dann bin ich eine Zeit lang in Sienitz gewesen, im Murgtal, geeicht dann eben für ein Bildungshaus körperlich dann vorbereitet für die Zeit in St. Georg am Lengsee. Ja, scheinbar habe ich ziemlich Glück, dass das Referat an der Vortrag an Sie vom Thema sehr ansprechend ist. Scheinbar ist Glück noch immer ein sehr schillerndes Wort, das viele Menschen anzieht. Ja. In dieser Zeit so ein Spital, wie lange spricht man da bei einem Vortrag? In dieser Zeitzone Spital, was heißt da ein Vortrag von der Länge her? Weil was würde ich da, was einige müssen daheim sein und vierte Leine, oder? So. Kein Bedarf, kein Bedarf. Gut, ja, das passt, ja, super.
Es gibt, Herr Rektor, es gibt Rednerpulte, wo vorne draufsteht, also wenn der Redner hintritt. Hier darf einer über alles sprechen, nur nicht über 15 Minuten.
Genau, 15 Minuten.
Und das brauchen Sie sich nicht zu
halten. Jawohl, also 15 Minuten ist eine gute Zeit. Ja, also herzlich willkommen. Ja, das Thema heißt Wege zum Glück oder auch Ergebnisse der Glücksforschung. Das klingt schon etwas eigenartig, als würde es auch eine Forschung geben, die sich mit Glück beschäftigt. Ja, das gibt es tatsächlich, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten, weil dort eben das Anrecht auf ein glückliches Leben sogar in der Verfassung verankert ist. Und auch in Mitteleuropa gibt es Institute, die sich mit dem Glück beschäftigen. Und es gibt jetzt ja auch schon Unterricht, Glücksunterricht. Fordert natürlich glückliche Lehrer, ist gar nicht so einfach, so hier zu finden. Aber auch Glücksunterricht, wie zum Beispiel in der Steiermark, 78 Schulen machen da mit. Wir haben in Kärnten auch schon zwei Projekte, die sich mit dem Glück in der Schule beschäftigen. Ja, wenn man zum Beispiel das Glück suchen würde auf einer Internetseite, da kann man eingehen, den Soziologen Ruth Fenhofen, er hat seit 1986 eine Homepage, wo Menschen aus ganz Europa ihre Glückskonzepte eingeben und da sind momentan 13.902 Vorstellungen, wie man das Glück im Leben verwirklichen könnte, eben eingelangt. Deswegen ist so, in meinem Referat muss ich einige Vorbemerkungen machen und es ist noch gar nicht sicher, dass wir überhaupt zum Hauptthema kommen. Aber trotzdem möchte ich diese Vorbemerkung muss ich eben machen, damit wir dann überhaupt verstehen können, um was es dann eigentlich geht. Auf jeden Fall will ich niemand beängstigen. Die Glücksforschung hat gemeint, dass die Menschen am glücklichsten sind bis zum 30. Lebensjahr. Dann kommt ziemlich eine lange Pause, ja, und dann geht es um 65 wieder aufwärts. Also, so haben wir von der Ergebnisse der Glücksforschung einige, die vorletzt drinnen sind in dieser Phase. Und ich sehe schon, das wirkt schon. Warum ist das so? Die Glücksforschung hat gemeint, ja, bis 30 haben viele Menschen noch Pläne, sie treffen Entscheidungen, sie haben noch andere Vernetzungen im sozialen Bereich. Und dann, wenn man so in der Mitte des Lebens steht, dann hat man sich ja schon oft entschieden. Gell? Das heißt, man hat sich schon zum Beispiel für einen privaten Weg entschieden, der Ehemann, Ehefrau, Familie oder auch beruflich. Und dann ist man so in der Mitte des Lebens, macht es schon 20 Jahre und man müsste dann eine neue Begründung, eine neue Motivation finden. Dann kommt noch der Arbeitsdruck dazu, eine gewisse Belastung. Deswegen scheint so diese Zeit in der Mitte des Lebens nicht so glücksverheißend zu sein. Aber dann, es wird besser. Also das ist das Schöne. Ich weiß schon, dass dann einfach dann ab einem gewissen Alter, ab 60, diese Ergebnisse schon sehr zuversichtlich sind. Heute ist ja 65 kein Alter, man kann ein paar Gelenke austauschen, man ist ja fit. Ja, das heißt, das ist ja kein physisches Problem mehr. Und so gesehen ist die Glücksforschung sehr einfach aufgestellt. Sie fragt einfach, sind Sie glücklich? Und da gibt es eine Skala von 1 bis 10 und das heißt, der subjektive Glücksbegriff ist sehr entscheidend. Was die Leute dann für glücklich halten, ist dann ihnen allein überlassen. Und das Zweite ist, was sie fragen, was macht sie glücklich? Und das sind auch relativ einfache Antworten zu erwarten. Das heißt, also das ist einmal die erste Vorstellung. Dann könnte man fragen, und das wäre eigentlich das Thema heute, kann man denn Glück erlernen? Ist denn das überhaupt eine Frage, die unserem Leben auch eigen ist? Könnten wir das uns auch so aneignen? Das wird auch die Frage sein. Es gibt schon Glücksformeln, aber das ist immer so mit den Formeln, da geht oft nichts weiter. Sie treffen nur einen Teil der Wirklichkeit. Glück wäre Veranlagung plus Lebensumstände plus Wille. Drei Faktoren würde sozusagen, sagt Martin Seligmann, ein europäischer Glücksforscher, das Glück bestimmen, die Veranlagung. Oft denkt man sich, wow, die Leute können wirklich nicht anders, das muss in die Gene liegen. Ja. Ist oft so, ja, wenn man so schaut, über so gewisse mentale Festlegungen von Menschen, da scheint es schon so zu sein, dass eine gewisse Veranlagung auch da ist. Weil es gibt Ergebnisse in der Glücksforschung, wo ein Bein amputierter trotzdem noch glücklich ist als ein Multimillionär. Also das muss ja irgendwo andere Gründe haben, als nur in den äußerlichen Dingen. Ja, und die Lebensumstände, oft besonders die Kindheit, die Jugend, wie war da eigentlich die Vernetzung in der Beziehung, das scheint sehr entscheidend zu sein. Aber der Wille, wie man sich selber natürlich auch das Leben gestalten will, scheint auch sehr entscheidend zu sein. Ja, wir müssen grundsätzlich auch klären, was wir unter Glück heute hier verstehen. Ich habe drei Glücksbegriffe, die ich differenziere. Das erste ist das Zufallsglück. Das kennen Sie oder haben Sie schon Erfolge erzielt. Man muss halt einmal zumindest einen Lottoschein abgeben, sonst gibt es Erfolg auch keinen. Aber das ist das Zufallsglück. Auf das hängen sich sehr viele Leute auf. Ich gehe oft die Trafikantin in meiner Pfarre besuchen, weil die hat mehr oft Anlauf zur Glücksverheißung als ich in der Kirche. Aber auf jeden Fall, dass die Leute dort haben, sie wollen dort rauchen, ja, und der Lotto, sie träumen vom großen Glück. Und da bin ich ganz erstaunt immer, wo die Leute da auch Geld hineintragen, also 20, 40, 60 Euro, um Gottes Willen habe ich schon. Und dann muss man sich einmal vorstellen, da sind oft auch ältere Herrschaften dabei, die würden wirklich bei den Euro-Millionen einmal das gewinnen. Und die ganze Siedlung weiß das, ja, das Leben würde sich abrupt verändern für diese Menschen. Man muss sich das einmal vorstellen, was das eigentlich heißt, wenn man das wirklich das große Los zieht. Denn es gibt auch Berichte, es gibt ein Buch, das heißt, vom Glück ein Durchschnittstyp zu sein. Bitte keinen schlechten Titel, aber wenn man überall durchschnittlich ist, dann ist man ziemlich gut. Muss ich das einmal vorstellen. Ja, vom Glück ein Durchschnittstyp zu sein, und das beschreibt die Geschichte einer Sekretärin, die Multimillionärin wird durch einen Lotto gewinnen. Sie kündigt natürlich zuerst einmal ihren unguten Posten, weil sie einfach die Arbeit nicht will. Da muss sie sich auf eine Weltreise noch 2 Jahre schon ziemlich erschöpft. Es gibt ja nichts Langweiligeres als die Aneinanderreihung von so fröhlichen Tagen. Und dann, sie kommt zurück, die Freunde wollen immer was von ihr, weil sie sagen, ja, die hat ja eigentlich eh viel und auslassen tut sie auch nichts. Gell. Die Verwandten sind da nicht besser. Und so führt es dazu, dass dieses Glück, das Zufallsglück, sie eigentlich in eine ziemlich depressive Phase hineinführt. Und die Geschichte endet so, dass sie dann zum Schluss wieder versucht, einen Job in der Kategorie zu bekommen und eigentlich erkannt hat, ja, Geld allein macht hier zweifellos nicht glücklich. Trotzdem ist es natürlich schön, wenn man es hat, aber hier in dieser Form wird das beschrieben, dieses Zufallsglück verändert nicht unbedingt die innere Einstellung zum Leben. Das heißt, es gibt dann auch Leute, die mit viel Geld oft auch nicht umgehen können und damit auch nicht das Leben glücklicher gestalten. Das wäre das Zufallsglück, da haben wir kaum einen Einfluss. Außer, man müsste natürlich sagen, man kann natürlich beim Lotto nichts gewinnen, wenn man keinen Schein abgibt. Das heißt, der Einfluss besteht nur darin, dass man zumindest sich bemüht, also hier das Zufall in der Quote, die Zufallsquote zu erhöhen. Das zweite wäre das subjektive Wohlgefühl. Das heißt, viele bezeichnen das Glück ihres Lebens, wenn sie zum Beispiel jetzt einmal so in die Traubenhalle gehen, gell, oder oft fährt man so mit den Busse da hinaus, da irgendwo, wo so Schwefelbäder sind und so. Das heißt, die Menschen fühlen sich da in dem Sinn körperlich, seelisch, wollen sie sich was Gutes tun und so empfinden sie dann das subjektive Wohlgefühl als Glück ihres Lebens. Das kann natürlich nur ein bestimmtes Ausmaß erreichen, weil wenn sie so eine Schwefeltherme da über eine halbe Stunde drin sind, dann haut sie sich auch um. Gell? Das heißt, es ist immer so eine Sache, es braucht das rechte Maß. Gell? Zu viel bearbeitet zu werden im subjektiven Wohlergehen führt oft zum Gegenteiligen. Und ich spreche aber hauptsächlich über Glück im Lebenskonzept als gelungenes Leben. Denn das Wort Glück kommt ja von gelungen. Gelungen ist eine alte, verbrämte Form, führt gelungen, führt zum Glück. Das heißt, das Glück als Gesamtes eines gelungenen Lebens. Und da gehören eben nicht nur Glücksempfindungen in unserem übertragenen Sinn dazu, sondern es kann oft sein, dass auch Trauer oder oft auch schwierige Zeiten im Leben dann eigentlich auch das Leben trotzdem als gelungen und glücklich dastehen lassen. komme auch von den älteren Lernern. Natürlich können wir fragen, ist das Glück immer nur retrospektive erfahrbar? Ist es immer so, dass man erst im Nachhinein sagen kann, dass man glücklich war? Ist natürlich oft auch so, gell? Wenn man so mit den älteren Leuten redet, die gehört jetzt zu meiner Hauptzielgruppe, da ist ja oft so zum Beispiel, da ist dann oft so, dann erzählen sie von ihrer Kindheit, die oft ganz schwer war, und das war sie tatsächlich objektiv. Und trotzdem sagen sie, es war eigentlich eine glückliche Kindheit. Jetzt ist natürlich interessant, scheinbar hat der Mensch die Fähigkeit, das liegt wahrscheinlich auch im Hirn, dass je länger ein Ereignis zurückliegt, desto besser wird es gesehen. Gott sei Dank, ja, das ist nicht schlecht, dass uns das so geeignet gegeben ist. Und das stimmt oft, oft wäre ein Ereignis im Nachhinein immer besser. Ja, da kann man dann oft plötzlich die Ereignisse ganz positiv sehen, die eigentlich gegenwärtig im Erleben sehr belastend sind. Das heißt, deswegen wahrscheinlich ist die ältere Zielgruppe immer in dieser Glücksphase ganz oben. Es ist also so, dass wir als Menschen hier dann das Gesamte sehen und ich würde das auch so sehen, darüber spreche ich, wie kann ein glückliches Leben möglich sein als gelungenes Leben. Und weil über Zufall und subjektives Wohlbefinden gehört da irgendwie dazu, aber da ist ja unsere Einflussmöglichkeit nur sehr bedingt gegeben. Sind Sie so einverstanden mit meiner Vorgabe? Quasi um eine EP, quasi um keine Möglichkeit. Gell? Das ist halt so, ja. Ich meine, ich wollte Ihnen sagen, weil es auch in Österreich jetzt schon den Glücksunterricht in der Schule gibt, das Problem natürlich, wenn man sich viel mit dem Glück beschäftigt, ist die Dialektik des Ganzen, denn je stärker Sie für das Glück sensibilisiert werden, desto unglücklicher empfinden Sie das Unglück. Gell? Das ist der kleine Nachteil bei dem Ganzen. Oft wäre scheinbar man dümpelt so ein bisschen dumpf dahin im Leben. Man ist keinen Extremen ausgesetzt. Das ist immer so, wenn wir uns sensibilisieren für eine Frage, empfinden wir dann auch das Gegenteil umso massiver. Ja, und was könnte ich noch sagen zur Einleitung? Ja, also das glückselige Leben, früher die alten Griechen haben dazu Eudaimonia gesagt und sie haben schon damals unterschieden zwischen einem gelungenen Leben und der einfachen Zufallsfrage. Das war damals die Eutychia oder die römische Göttin Fortuna, die einfach auch so in dem Sinn so blind dargestellt wird, weil sie einfach hier in dieser Zufallssituation sich befindet. Ja, also zur Einleitung, glaube ich, genügt das, oder? Gut, passt. Also mir ist wichtig, dass ich diese drei Unterscheidungen, wäre mir wichtig, so allgemein, gestern habe ich nur zwei gehabt, und mir ist heute wieder einer eingefallen, gell? Ich merke, je öfter ich über das Thema rede, desto mehr fällt mir dazu ein, komisch. Gell? Deswegen, ein Jahr ist ein Vortrag schon zwei Stunden. Auf jeden Fall kann man sagen, also Glück als Zufallsglück ist natürlich auch, Immanuel Kant sagt auch, es kann natürlich schon sein, dass das Zufallsglück mehr dem Tüchtigen zufällt, dem, der sich mehr um das bemüht, als den, der sich nicht darum bemüht. Das kann natürlich hier einen Zusammenhang schon geben. Und das zweite eben, subjektive Wohlbefinden, ich glaube, da müssen wir uns schon auch alle, freuen wir uns auch. Gell? Natürlich braucht da hier ein gewisses rechtes Maß, sonst wird man dem Ganzen auch überdrüssig. Und schließlich aber das große, das gelungene Leben. Interessanterweise gibt es hier einen Zusammenhang zwischen diesen Glücksfaktoren und auch der christlichen Ethik. Denn die Ethik versucht ja auch, ja, so quasi Wegweisung zu sein zu einem glücklichen Leben. Und ein gelungenes Leben ist ja auch mit Werten verbunden. Das muss man ja oft auch sagen, dass das Leben ja oft auch gewisse Nutzwerte hat, auch Genusswerte und auch sittliche Werte. Ja, und da gibt es jetzt so zumindest in dieser Glücksforschung 13 Glücksfaktoren, die man herausgefunden hat, die die Menschen miteinander verbinden, obwohl es natürlich tausende Glückskonzepte gibt. Ich will nur ein Beispiel erwähnen. Auf dieser Homepage findet man ein Glückskonzept, keine Unterstellung oder was. Da gibt es Menschen, die dann gern aufräumen und putzen. Was ist das bei Ihnen da schon? Achso, ja. Auf jeden Fall gibt es dort eine Eingabe von einer Frau, die am liebsten Kühlschränke putzt. Gell? Das hat sie glücklich gemacht. Wobei, und das ist auch sehr wichtig, da gibt es dann den Unterschied zwischen der Tätigkeit, die zu einem Ergebnis führt, das sie glücklich macht. Das Putzen selber hat ihr nicht gefallen, aber das, was da rausgekommen ist, das hat sie glücklich gestimmt. Und das ist interessant, Glück hat bei vielen Leuten mit Kontrolle zu tun. Die haben gern so, dass sie das alles überschauen, was ihr Leben umgibt und dass sie das ein bisschen beeinflussen können. Und das müsste man jetzt auch noch einmal unterscheiden zwischen Weg, der zum Glück führt. Das heißt, ist dann das, was ich da auf mich nehme, mühsam, beschwerlich, um ein Ergebnis zu erreichen, ein Glücksgefühl, oder